Deutschlandfunk, Kultur heute.
Heute mit viel Theater. Politischem in Wien. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Da wurde heute der Rechtspopulist Herbert Kickl mit der Regierungsbildung beauftragt. Aber natürlich auch Theater auf der Bühne. In Bamberg wird im Sommer der Dramaturg und Schriftsteller John von Düffel Intendant des ETA Hoffmann Theaters. Er lässt uns in seine Vorbereitungswerkstatt schauen. Und in Berlin, das zeigt unsere Reihe, klappt doch, funktioniert Theater für alle. Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Abend. Der österreichische Bundespräsident Alexander von Bellen hat heute den FPÖ-Chef Herbert Kickl mit der Bildung einer Regierung beauftragt. Alternativen nämlich gab es wohl keine mehr. Die rechtspopulistische FPÖ ist bei den Nationalratswahlen mit fast 29% stärkste Kraft geworden. Aber eine Regierungsbeteiligung hatten die anderen Parteien bislang ausgeschlossen. Denn die FPÖ und Kickl gelten zum Beispiel als russlandfreundlich und EU-feindlich. Und was die Kunst angeht, haben sie auch ihre ganz eigenen Ansichten. Die österreichische Schriftstellerin Anna Bahr wurde vor 2 Jahren ausgezeichnet mit dem großen österreichischen Staatspreis, der höchsten Kulturauszeichnung des Landes. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, was denn für Kunst und Kultur ihre Erwartungen sind, wenn es zu einer Regierungsbildung unter einem Kanzler Herbert Kickl kommt.
Also ich denke, wer so laut Freiheit ruft, wie bei den Corona-Demonstrationen zum Beispiel, und von Menschenrechten spricht, dem müsste die Freiheit der Kunst doch ebenfalls was bedeuten. Insofern, glaube ich, können wir die künftigen Regierenden beim Wort nehmen oder beim Wort zu nehmen versuchen und zu schauen, ob da eine eingeschränkte Sicht auf Freiheit besteht oder nicht.
Was wir in der Vergangenheit gehört haben, zum Beispiel von Herbert Kickl, ist aber ja doch etwas anderes. Also zum Beispiel hat er den Salzburger Festspielen Heuchelei und Inzucht vorgeworfen, also ein deutliches Schießen gegen die sogenannte Elitenkultur. Ist das nur Populismus?
Es ist ja oft so, dass Kultur mit Kunst verwechselt wird und auch diese Verwechslung oft herangezogen wird, ganz mutwillig, um zu rechtfertigen, man täte doch ohnehin viel für die Kultur, womit natürlich meistens Volkskultur gemeint ist. Aber ich denke mal, Volkskultur ist Tradition, also Belieferung, ist Gewohntes und Kunst ist ein Gegenentwurf. Und was natürlich passieren kann, ist, wenn man dieses falsche Verständnis von Kunst hat, und sie einem bedrohlich erscheint, dass man versucht, ihr den Boden unter den Füßen wegzuziehen, wie schon oft unter dem Vorwand, eben sie sei ein teurer Luxus oder etwas Elitäres oder sie müsste, wenn sie denn so gut ist, doch auch ohne Unterstützungen auskommen. Und wenn man davon abkommt und wenn man das ernst nimmt und wenn man wirklich ein Kunstverständnis auch wirklich unter Beweis stellt, dass es eben nicht Volkskultur und Tradition mit dem, was Kunst überhaupt ist, verwechselt, dann sehe ich da eigentlich keinen Grund, warum man darauf verzichten sollte.
Das ist jetzt aber eine Argumentation, die Herbert Kickl und der FPÖ wahrscheinlich nicht gleich einleuchtet. Die fordern ja eine Erhöhung des Geldes für die Blasmusikverbände, während sie woke Events, unter diesem Schlagwort wird wohl alles diverse verstanden, für völlig überbewertet halten. Also es geht um Identitätsstiftung bei Kunst und Kultur und nicht um Freiheit.
Das ist wahr, aber da denke ich mir, es ist doch ein Armutszeugnis, wenn man sich davor fürchtet. Und nichts anderes als Angst kann der Beweggrund sein, irgendwem die Luft abzuschnüren oder etwas irgendwie niederzuhalten. Das zeugt doch immer von Angst und Unsicherheit. Und ich glaube, dass das heute niemand mehr nötig hat. Und ich hoffe, dass wir uns auch, also wir, die wir die Kunst in Österreich sozusagen in unserer Hand haben, dass wir uns da jetzt nicht in irgendein Lamento fügen und irgendwie Verzagtheit an den Tag legen und in irgendein Geschrei einstimmen, sondern dass wir uns trotzig weigern, irgendwie Angst zu haben. Denn ich sehe schon auch die Chance. Also Kunst lebt ja nicht vom Bequemen. Sie braucht ja ein gerüttelt Maß an Unbehagen um nicht bequem zu werden. Also sie braucht den Stein des Anstoßes, sie braucht die schweren Zeiten, sie braucht manchmal auch Horror. Und als Kärntnerin, die ich ja auch bin, kann ich sagen, also wir Kärntner und Kärntnerinnen sind ja wunderbar geschult im Umgang mit reaktionären und autoritären Kräften. Das ist doch ein Land, Kärnten, wie man ja auch in Deutschland ganz bestimmt weiß, in dem vielfach bewiesen wurde, dass gute Literatur und überhaupt gute Kunst ganz wunderbar auf diesem Jauche gedüngten Boden gedeiht. Peter Handke, Peter Turini, Maya Hadala, Josef Winkler sind ja die besten Beispiele aus der Literatur, dass gerade eben in unbequemen Zeiten, gerade wo Stimmen niedergehalten werden, wo Unterdrückung herrscht, also darin sehe ich auch die Chance. Wir können uns nicht darauf berufen, Das, also ich denke mal, Kunst lebt nicht von blühenden Blumenwiesen und Berglandschaften und Wohlstand, sondern eben auch von Auflehnung, Widerspenstigkeit, Rechtsbruch, wenn es sein muss. Und ich hoffe, dass die kommende Regierung stark genug ist, dass sich dazu auch zu bekennen und das auszuhalten. Das ist zu hoffen, aber ob es zu erwarten ist, ist eine andere Sache.
Der Ball liegt also jetzt auf Seiten der Kultur. Als Schriftstellerin können Sie, sage ich mal, mit verhältnismäßig geringen Mitteln arbeiten. Die Salzburger Festspiele, das Burgtheater, die großen Museen, die großen Ensembles können das aber nicht. Machen Sie sich um die Sorgen?
Natürlich mache ich mir Sorgen. Also da braucht es Menschen, die einfach wirklich hinausgehen und dafür werben, was sie da denn eigentlich tun. Denn sonst laufen wir Gefahr, wirklich zu einem elitären Programm zu verkommen. Also es geht jetzt einfach darum, wirklich dieses Verständnis auch in einer breiteren Bevölkerung zu wecken, dass es eben kein teurer Luxus ist. Aber ich bin da auch sehr zuversichtlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Niedergang gibt. Dann müssen wir eben alle trotzig ins Theater gehen und die Theater füllen und vorn heraus stehen.
Die österreichische Schriftstellerin Anna Bahr sieht durchaus Düngemittel für die Kunst in einer möglichen Regierung unter Führung des Rechtspopulisten Herbert Kickl in Wien. John von Düffel sieht in der Kunst das Mittel, ein Gemeinwesen zu versammeln in einem poetischen Raum, um andere Zugänge zu schaffen zu den Themen der Zeit. Im Sommer wird der Dramaturg und Autor zum Theaterleiter. Er wird Intendant im fränkischen Bamberg und auch mit ihm blicken wir, wie mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern zu Beginn des Jahres, in die Werkstatt. Ich habe ihn gefragt, wie es denn da gerade aussieht auf seinem Werkstatttisch.
Planen und gestalten, das hat sich natürlich für mich jetzt im Radius sehr viel vergrößert. Wenn man sonst als Autor oder auch als Dramaturg vor sich hinarbeitet, dann sind das alles sehr kleine, überschaubare Werke, an denen man so sitzt. Und das große Gesamtkunstwerk eines Theaters eben mit all seinen Menschen, Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten, das ist natürlich wirklich eine eigene und sehr komplexe Welt. Und insofern habe ich natürlich ganz, ganz viele Schubladenzettel, Berge von Büchern auf meinem Tisch, die alle mit diesem Gesamtkunstwerk Theater zu tun haben. Aber es ist eben ein Spiel auf ganz, ganz vielen Ebenen und mit ganz, ganz vielen Gesprächen und natürlich auch Treffen.
Also Reklamhefte vor allen Dingen mit Dramen? Ja, also, oder geht es um Personalführung und solche Dinge?
Also Führung würde ich vielleicht nicht sagen, aber es geht sehr um die Menschen, weil selbst die besten Stücke oder die tollsten Texte leben auf der Bühne ja nur, wenn sie mit der bestmöglichen Besetzung gespielt werden. Und man spricht immer von dem Haus, das man übernimmt, oder man spricht von der Stadt, in die man geht, aber noch viel wichtiger sind die Menschen, mit denen man Theater macht, weil eigentlich sind die Schauspielerinnen und Schauspieler das Medium. Deswegen ist es eben nicht nur, was ist programmatisch interessant oder was könnte für die Stadt wichtig und bewegend sein, sondern es ist vor allen Dingen auch, welche Leute und welche Stücke sind für wen richtig.
Was ist denn das für ein Theater? Also ich habe gelesen, das Gebäude ist historisch. Von 1808 ist der Saal wohl. Es gibt ein paar jetzt auch so postmoderne Anbauten fürs Foyer und für den Kartenverkauf. Aber das Haus, was für eine Atmosphäre hat das für Sie?
Ja, also insgesamt ist es ein sehr kleines Haus, was ich total genieße. Ich war die letzten 25 Jahre an so großen Häusern engagiert und hätte mir aber nie zugetraut, einen großen Tanker zu steuern. Und dieses kleine Haus ist wie ein Versprechen, dass man sehr nah miteinander arbeitet und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sehr nah und nahbar erreicht. Und für diese eigentlich fast intime Theaterwelt kann man natürlich auch nochmal ganz anders nachdenken, als wenn man immer das Gefühl hat, ich muss ein Thingspiel organisieren für 2000 Zuschauer.
Ja, Bamberg wird anders sein. Also es ist eine hübsche Stadt, muss man sagen, in Franken, nördlich von Nürnberg. 80.000 Einwohner. Sie waren Dramaturg in Hamburg und in Berlin. Sie sind Professor für szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Was für ein Theater macht man denn da im beschaulichen Bamberg?
Ja, also zunächst mal kann ich sagen, dass sehr viele meiner Studierenden, Absolventinnen und Absolventen in Bamberg mit eigenen Stücken schon präsent waren unter Sibylle Broll-Pape, meiner Vorgängerin. Also insofern ist dieser Unterschied zwischen Großstadt und Provinz eher einer im Kopf als in der Realität. Und es ist eben auch eine Stadt mit einem sehr großen Bildungsanteil. Sprich, es ist ein Schulmittelpunkt, es gibt eine Universität. Und insofern geht man durch die Straßen und sieht sehr viele Menschen, die potenzielle Theaterzuschauerinnen sind. Und man sieht einige, die man gerne fürs Theater gewinnen will. Und insofern finde ich, ist die Stadt sehr nahbar und sie ist auch sehr theater- und kulturaffin. So erlebe ich die. Und deswegen glaube ich schon, dass da auch sehr schnell ein Dialog und ein gemeinsames Kennenlernen und weiter miteinander gehen möglich ist. Aber das ist jetzt auch der Anfangsoptimismus. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich mit diesem Optimismus auch ganz richtig liege.
Naja, nicht so ganz leicht ist es ja, und da unterscheiden sich die Städte dann wirklich nicht, das klassische hochkulturelle Publikum genauso anzusprechen wie junge Leute, die jetzt vielleicht auch den Kanon nicht so drauf haben.
Ja, wobei eben der Kanon sich auch gerade in der Krise befindet. Ne? Also es gibt eben, und zu Recht, eine ganz große Kritik daran, also sprich die Frauenbilder, die dann überliefert werden, die Geschichten, die immer wieder reproduziert werden und wiedererzählt werden und damit auch ein bisschen etwas von dem verfestigen, was an Strukturen vielleicht auch überwunden gehört. All das ist natürlich etwas, wo ich sagen würde, eine jüngere Generation stellt ganz andere Fragen an den Kanon. Aber diese Fragen sind auch berechtigt. Das heißt also, es wird überhaupt nicht darum gehen, jetzt da gepflegt musuales Theater zu machen und sich sozusagen auf einer Insel der Seligen abseits der Zeit zu bewegen, sondern es ist ja gerade das Reizvolle, zu gucken, welche Themen bewegen die Menschen und auch Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Stadt. Und da wird man merken, dass es natürlich regionale Unterschiede gibt, aber viele Fragen sind eben die Fragen unserer Zeit. Und insofern sind dann eben auch diese Unterschiede zwischen Berlin und Bamberg eher Einfärbungen, aber nicht im Wesentlichen Unterschiede.
Können Sie denn schon Stücktitel sagen oder Themen jedenfalls, mit denen Sie sich beschäftigen wollen, um genau diese Fragen der Zeit anzusprechen?
Also ich kann zumindest erstmal eins sagen, dass für mich neben dem Thema, was ist jetzt relevant und wesentlich, gibt es das Thema der Formensprache oder der Mittel und Möglichkeiten. Und da ist mir ganz wichtig, dass ich für Schauspiel oder wie manche etwas hässlicher sagen, Sprechtheater, durchaus auch die anderen Formen, die Form Musik oder die Form auch Puppenspiel gerne mit auf die Bühne bringen möchte, einfach um diese poetischen Räume, diese Erzählräume auch zu erweitern. Und insofern ist vielleicht die große Ausrichtung programmatischer Art auch hin zu einem poetischen Spielplan, der also die Themen, die Fragen unserer Zeit anspricht, aber nicht auf die tagesaktuelle oder diskursive Art, sondern auf eine Art, wo man sagen kann, jede Zuschauerin, jeder Zuschauer hat die Freiheit, sich dazu verhalten, weil diese Themen in einen poetischen Raum gesetzt werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was Theater tun kann. Also wir Theaterleute sind ja auch nicht klüger als der Rest der Welt, aber man kann die Themen in einem anderen Licht zeigen, man kann sie in eine spielerische Form bringen, man kann sie auch so aufbrechen, so erzählen, dass sie sich nochmal ganz anders betrachten lassen und man vielleicht auch auf andere Gedanken kommt, als das nur reproduzieren oder wiederholen von den Dingen, die man sowieso schon gedacht hat. Also ich würde sagen, dass die große Aufgabe ist, sozusagen diese poetische Theaterwelt, dieses Phantasien, was Theater sein kann, auch wieder zu erwecken.
Ja, das ist ja eine schöne Beschreibung für die Aufgabe eines Theaters in einer Stadt und dem Ort, der eben andere Möglichkeiten bietet als eine Bibliothek oder eine Universität oder das Wirtshaus. Die Kultur.
Deswegen vielleicht, da hake ich mal ganz kurz ein, weil Sie da was ganz Wichtiges ansprechen. Ich habe mich nämlich von vornherein in das Label E.T.A. Hoffmann Theater verliebt, weil genau das ist auch ein bisschen E.T.A. Hoffmann, ne, der auch durch so eine Realität geht, der ja in Bamberg auch als Kapellmeister war und dort auch geschrieben hat, diese schwarzen romantischen Geschichten, diese sehr schrägen und auch teilweise verquer komischen Geschichten. Und deswegen habe ich auch gedacht, wenn es schon mal ein Theater gibt, was nach einem solchen Autor benannt ist, dann kann man da auch wieder lernen, schräg zu träumen.
Die Kultur, wollte ich gerade einwenden, die ist ja gebeutelt. Da wird gespart von den Kommunen, weil die gar nicht anders können, als zu sparen. Bei jeder ist das ein bisschen anders und es gibt andere Entscheidungen. Aber einen Sparzwang gibt es ja insgesamt. Ihr aktuelles Buch heißt ja Ich möchte lieber nichts und handelt vom Konsumverzicht. Das passt ja.
Ja, also Konsumverzicht ist noch ein bisschen was anderes als der Verzicht auf Investitionen oder an den Bestand, ne? Und das ist tatsächlich etwas, was jetzt eine Art Zeitenwende der zweiten Kategorie ist. Also dass wir jetzt erleben, dass und zwar wirklich in einem Ausmaß wie noch nie an der Kultur gespart wird und dass dabei auch etwas zerstört wird, was ja zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ne? Also Bamberg ist ja auch immer sehr stolz, Weltkulturerbestadt zu sein. Gleichzeitig ist ja die deutschsprachige Theaterlandschaft auch Weltkulturerbe. Und da merkt man schon, dass da jetzt gerade nicht nur mehr gespart wird als sowieso schon. Also ich bin seit über 30 Jahren an verschiedenen Theatern. Die Spardiskussion hat es immer gegeben, also seit ich denken kann. Und es wurde auch immer gespart. Nur jetzt erreicht es wirklich eine andere Qualität. Und es wird auch sicherlich so sein, dass nach diesen harten Einschnitten die Theaterlandschaft nicht mehr so ist wie vorher. Also früher war es so ein bisschen graduell, jetzt ist es wirklich eine andere Qualität. Aber natürlich, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also es gibt jetzt die Möglichkeit, in die Konfrontation zu gehen und die Theaterleute gehen auf die Straße und verweigern sich, streiken oder was auch immer. Aber wir sitzen ja als Kulturschaffende da an einem viel kürzeren Hebel. Und das, die einzige Chance kann ja sein, mit dem, was noch geht, so viel Zauber, so viel Begeisterung, so viel Zugehörigkeit und Verbindung zu schaffen zu Menschen, dass es politisch unmöglich wird, die Theater noch weiter zurückzufahren. Also das kann ja einfach nur die Gegenoffensive sein, dass man den Zauber versucht, nochmal zu stärken und die Kraft der Verführung, die Theater auch hat.
Ja, das wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das gelingen wird in Bamberg. Sie haben schon gesagt, die Stadt ist ja eine sehr schöne Weltkulturerbe. Mitten durch die Stadt fließt die Regnitz. Haben Sie die schon ins Auge gefasst? Sie sind ja ein großer Schwimmer.
Ja, nicht nur ins Auge gefasst, sondern schon in den Händen gehabt sozusagen oder unter den Händen. Also natürlich war das mit einem Grund, warum ich mich in die Stadt verliebt habe. Ich werde sozusagen zum Teil des Stadtbilds werden. Also der durch den Fluss krault, das werde dann ich sein.
Theater im Fluss. John von Düffel von Sommer an zum ersten Mal Intendant und zwar am ETH Hoffmann Theater in Bamberg. Wir wünschen gutes Gelingen und wir haben auch gleich ein Beispiel dafür.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Am äußeren Rand des Berliner Stadtteils Wedding, in dem die Altbauten oft noch nicht saniert sind und noch Platz ist für Leute mit weniger Geld, da steht das historische Ballhaus Prinzenallee, in dem heute Theater gemacht wird. Und zwar politisches, interkulturelles, internationales Theater, das den Kiez begeistert, aber weit darüber hinaus bekannt ist. Mit wenig Geld und viel Engagement hat der Regisseur, Schauspieler und Theaterpädagoge Ufuk Güldü aus einem deutsch-türkischen Nachbarschaftstheater einen politischen Ort geschaffen, dessen Produktionen inzwischen sogar international auf Tour gehen. Barbara Behrendt stellt das Ballhaus Prinzenallee in unserer Reihe über gelungene Kulturprojekte vor.
Auf der Prinzenallee im Soldiner Kiez reihen sich Shisha-Bars an Barbershops an Dönerbuden. In den Imbissen ziehen sich Jungs mit Oberlippenflaum die türkischen Pizzen zu 1,50 Euro im halben Dutzend rein. Ein Theater würde man im Hinterhof der Nummer 33 bestimmt nicht erwarten. Aber da steht es. Ein frisch sanierter, hübscher kleiner Glaskasten. Das Ballhaus Prinzenallee. Der Theaterleiter Ufuk Güldü ist im Kiez bekannt wie ein bunter Hund. Und er liebt es.
Manchmal sehe ich Jugendliche, die sind erwachsen geworden. Abi, Ufuk, Abi, kennst du mich noch? Abis Bruder? Nein. Ja, irgendwann mit 8, 9 Jahren waren die in der Grundschule mit mir Theater gemacht. Anscheinend hat es denen so gut gefallen. Manchmal denke ich mir, bin ich hier Politiker oder Theaterpädagoge. Ist halt schön.
Die Arbeitslosen- und Kriminalitätsquote im Bezirk ist hoch. Ufuk Güldü bezieht seit vielen Jahren Schulen, Familienzentren und das Quartier Management in seine Theaterarbeit ein. Ballhaus Prinzenallee heißt das Haus aber erst seit 2020. Im Zuge der Pandemie wollte der Schauspieler, Regisseur und Theaterpädagoge Ufuk Güldü mit dem Produktionsleiter Christian Buida und dem Programmleiter Oliver Toktasch einen Neustart wagen und finanzierte über Corona-Hilfen die Sanierung des Hauses. Bis dahin war Güldüs Theater 28 als deutsch-türkisches Theater über die Grenzen Berlins hinaus bekannt. Jetzt sollte sich das Haus weiter öffnen. Heute gastieren hier Gruppen aus der Ukraine, aus Argentinien, Iran und Russland. Mitarbeitende kommen aus Georgien oder Armenien. Im Publikum trifft man auf Menschen aus Aserbaidschan, Deutschland und der Türkei. Wichtig ist nicht die Herkunft der KünstlerInnen, sondern die Inhalte ihrer Produktion.
Politisches Theater ist auch unser Merkmal. Hier kann man alles über Politik hören, politisches Theater sehen, egal welches Land, wo die herkommen.
Das Ballhaus Prinzenallee lebt von viel Ehrenamt und Idealismus. Trotz Geld vom Senat für Stadtentwicklung und von der Lotto-Stiftung kann es sich nur schwer finanzieren. Mit wenig Ressourcen haben sie hier Stücke über Flucht inszeniert, über Homosexualität in der Türkei und über Radikalität. Via TikTok. Laien und Profis stehen gemeinsam in Erich Kästners Schule der Diktatoren auf der Bühne. Die bislang wichtigste Produktion ist aber NSU, auch Deutsche unter den Opfern, nach dem Erfolgsstück von Tuğsal Moğol. Ein bahnbrechender Text über das Behördenversagen und den Rassismus bei der Aufarbeitung der NSU-Morde.
Enver Şimşek, Abdullah Öncüturum, Theodoros Bogarides, Michel Kiesewetter, Süleyman Taşköprü, Ismail Yajar.
Ufuk Güldü ist dieser Text auch deshalb so nah, weil er in Nürnberg selbst ins Visier der sogenannten Bosporus-Ermittlergruppe geraten war. Im Imbiss von Ismail Yajar hatte er damals seine Theaterplakate aufgehängt und wurde daraufhin befragt.
Und irgendwie habe ich gesagt, ja, ich bin öfters da gewesen und er ist nie zu uns ins Theater gekommen. Dann haben die mir auf einmal gesagt, deswegen tötet man doch keinen. Und ich war so ein junger Kerl, ich war kurz vor Weinen, ich dachte, ich bin jetzt verhaftet.
Die Prinzenallee-Inszenierung ist inzwischen in 5 türkischen Großstädten gezeigt worden. Und das türkische Publikum, sagt Güldü, könne sich nur wundern, dass eine solche Regierungskritik auf deutschen Theaterbühnen möglich ist. Das Berliner Publikum wundert sich weniger und kommt gerade wegen dieser politischen Stücke.
Da kommen Stücke, die mir sehr gut gefallen. Die politische Lage der jeweiligen Land, sage ich mal. Das interessiert mich dann überwiegend an den Dingen.
Sagt ein älterer Stammgast, der jedes Mal eine Stunde aus Berlin-Spandau anreist. Beim türkisch-deutschen Theaterfestival am Haus gastiert aber etwa auch ein Kinderstück aus Kayseri. Und das wiederum zieht deutsch-türkische Familien an. Denn Theater aus der Türkei bekommt man in Berlin selten zu sehen.
Und wir gehen natürlich viel ins deutsche Theater und freuen uns dann, wenn es auch mal türkisches Angebot gibt. Aber es gibt halt hier auch nicht so viel Programm für Kinder halt einfach. Das ist so ein bisschen das Problem.
Damit rennt Mehmet, der mit seiner 7-jährigen Tochter im Publikum sitzt, bei Ufuk Güldü offene Türen ein. Der Spielplan ist längst nicht so prall gefüllt, wie der Theaterleiter sich das wünschen würde. Es fehlt das Geld. Die Eintrittspreise sollen aber weiterhin niedrig bleiben. Schließlich ist es ein Kiez-Theater in Wedding. Auch wenn das Programm von Menschen aus der ganzen Welt gemacht wird.
Das Ballhaus Prinzenstraße, Theater für alle im Berliner Wedding und weit darüber hinaus. Auf ganz andere Weise populär sind in der Regel Produktionen, die einen Golden Globe gewinnen. Wer welche Preise bekommen hat, dazu mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die meisten Preise gingen an das Musical Emilia Perez, das 4-mal ausgezeichnet wurde. Unter anderem bekam die Schauspielerin Zoe Saldana den Golden Globe als beste Nebendarstellerin. Emilia Perez erzählt die Geschichte eines Drogenbosses, der ein neues Leben als Frau beginnen will. Bestes Filmdrama ist laut der Jury The Brutalist von US-Regisseur Brady Corbett. Hauptdarsteller Adrian Brody bekam den Golden Globe für die beste männliche Hauptrolle. Und natürlich freuen sich alle, die so einen wichtigen Filmpreis bekommen. Schauspielerin Demi Moore war aber schon ein bisschen fassungslos, weil es ihre erste wichtige Auszeichnung ist.
I'm just in shock right now. I've been doing this a long time, like over 45 years.
Sie mache das schon sehr lange, sagte die 62-jährige Demi Moore. Vor 30 Jahren habe ihr ein Regisseur gesagt, sie sei halt eine Popcorn-Actress, also eine Schauspielerin für die seichten Filme.
30 years ago, I had a producer tell me that I was a popcorn actress. And at that time, I made that mean that this wasn't something that I was allowed to have, that I could do movies that were successful, that made a lot of money, but that I couldn't be acknowledged. And I bought in and I believed that.
Sie habe das damals geglaubt, dass sie nur Filme machen könne, die an der Kasse erfolgreich sind, aber nicht bei der Kritik, so Demi Moore. Im Film The Substance geht es übrigens um eine alternde Fernsehmoderatorin, die mithilfe einer Droge wieder jung werden will. Rund 3 Wochen, nachdem Berlin die Sparpläne für den Haushalt 2025 verkündet hat, muss die Komische Oper in der Hauptstadt nun die Reißleine ziehen. Wie das Haus heute in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist die Produktion Mein Freund Bunbury abgesagt worden. Premiere wäre im Juni gewesen. Die Einsparungen in Höhe von knapp 4 Millionen Euro im Budget 2025 lassen die Realisierungen der neuen Inszenierung leider nicht zu, heißt es in der Stellungnahme. Außerdem sei die Umsetzung der Baumaßnahmen, das Haus wird gerade saniert, nicht wirklich geklärt. Die Intendanten der Komischen Oper, Susanne Moser und Philipp Röcking, bedauerten die Absage der Inszenierung, die auf Oscar Wildes Komödie The Importance of Being Earnest beruht, sehr. Aber die Sparzwänge würden zwangsläufig zu einer Verringerung des Angebots und ein weniger an Innovation führen.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt, vielen Dank. Österreich und die Regierungsbildung, die ukrainische Offensive in Russland und steigende Zahlen bei rechtsextremer Gewalt. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen guten Abend.